Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Sie haben den Predigttext ja gehört. Aus der Abschiedsrede, aus einer der letzten Reden Jesu zum Thema jüngstes Gericht, letzte Zeit dieser Welt und so weiter, eine ganz lange Rede. Und da dieser Abschnitt vom Gericht, von der Scheidung in Schafe und Böcke und von den guten Werken, die die Leute getan haben bzw. nicht getan haben, aber auf der einen Seite gar nicht wissen, dass sie sie getan haben und auf der anderen Seite auch nicht wissen, dass sie sie nicht getan haben. Und dann gehen die einen in den Himmel ein und die anderen in die Hölle. Ja, was hat diese Rede Jesu Menschen, Christen, für Kopfzerbrechen bereitet? Das können Sie sich vorstellen. Aber andererseits, wie bekannt ist sie auch über den christlichen Bereich hinaus geworden? Ich möchte versuchen, dieser wirklich schwierigen Rede in drei Punkten einmal nahe zu kommen, wobei der letzte der entscheidende sein wird. Der erste Punkt heißt die Würde des Nächsten oder wir könnten auch sagen die Würde der Opfer. Wir hören diesen Text und diese Predigt ja an einem Tag, der ja in Deutschland, das wissen Sie, auch als Volkstrauertag begangen wird. Wir gedenken all der Opfer von Krieg und Gewalt überall auf der Erde. Und ich will da heute wirklich nicht auf die aktuellen Ereignisse eingehen. Sie hören das ja tagtäglich, aber wir wissen, wie gerade in diesen Tagen von Israel und Ukraine und, wie aktuell diese ganze Geschichte ist. Die Würde der Opfer, jedes einzelne Opfer ist es wert, ihrer zu gedenken. Ich finde diesen Volkstrauertag wichtig, das sage ich ganz offen. Es sind ja ganz konkrete Menschen, Männer und Frauen, die da gefallen sind, umgekommen sind im Krieg, ja nicht nur als Soldaten oder Soldatinnen, sondern ja auch ganz viele Zivilpersonen, Menschen mit Namen. Sie heißen Karl-Heinz oder Gisela, Rahel oder David oder Özlem oder Ali und wie auch immer. Jedes einzelne Opfer ist es wert, seiner zu gedenken. Was hat diese Rede Jesu mit dem Volkstrauertag zu tun? Sehen Sie, Volkstrauertag, wir denken an jedes einzelne Opfer. Und jedes einzelne Opfer hat eine große Würde. Und in der Rede Jesu ist das genauso. Jeder Geringste, wir kennen ja eher den Luthertext, was ihr getan habt, einem dieser geringsten Brüder und Schwestern, das habt ihr mir getan bzw. nicht getan. Jeder Kranke, Behinderte, Gefangene, all die Beispiele, die hier aufgeführt sind in unserem Text, hat eine große Würde. In ihnen begegnet uns Jesus selbst. Welche ungeheure Aufwertung dieser Menschen. Da treffen sich Volkstrauertag und diese Rede Jesu, die Würde der Opfer, die Würde der Nächsten. Ich habe etwas ganz Interessantes gelesen in der Befreiungstheologie in Mittel- und Südamerika, die ja vor einigen Jahren oder Jahrzehnten auch sehr aktuell diskutiert worden ist, haben sie gesprochen vom Sakrament des Nächsten. Vielleicht auch für euch als Konfirmanden, aber auch für uns mal als Auffrischung. Was sind denn die Sakramente? Die Sakramente sind ja Zeichen, sichtbare Zeichen der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes. Also wir haben ja als evangelische Kirche zwei Sakramente, Taufe und Abendmahl. Bei der Taufe das Wasser, das sichtbare Zeichen der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes und beim Abendmahl eben Brot und Wein. Das Sakrament des Nächsten, das heißt ja, so sichtbar wie der Nächste ist, der Kranke, der Arme, der Gefangene und so weiter. In ihnen zeigt sich der unsichtbare Gott, in diesem sichtbaren Nächsten, das Sakrament des Nächsten. Ich fand das einen ganz ungeheuren Gedanken und das lohnt sich wirklich darüber einmal nachzudenken. Und das hieße ja auch in Bezug auf den Volkstrauertag, in jedem einzelnen Opfer von Krieg und Gewalt blickt uns Jesus letztlich selbst an. Diese Identifizierung Jesu mit dem schwachen Nächsten oder der schwachen Nächsten hat übrigens in der Geschichte, nicht nur der Kirche, sondern überhaupt in der Geschichte riesige Spuren hinterlassen. Es gibt wenige Geschichten in der Bibel, die solche großen Spuren hinterlassen haben. Der große Denker Immanuel Kant war begeistert von dieser Geschichte. Viele Atheisten, oder Geschichte ist ja keine Geschichte, ist ja eine Rede. Viele Atheisten waren fasziniert von dieser Rede Jesu. Also Atheisten, Menschen, die überhaupt eigentlich gar nicht an Gott glauben. Und der Satz, ich bin fremd gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Sie erinnern sich vielleicht, 2015 bei der großen Flüchtlingskrise wurde gerade dieser Satz unendlich viel zitiert. Unendlich viel. Von allen möglichen Leuten, Christen und Nichtchristen. Mal in Klammern, in diesen Tagen hört man ihn weniger. Das ist ja auch ein Zeichen, aber das nur am Rande. Geschichten und Legenden sind entstanden in Bezug auf diese Rede Jesu. Ich kann mich gut erinnern, vielleicht auch einige von Ihnen, wir haben auch früher hier in Holsterhausen in der Adventszeit oft ein kleines Stück aufgeführt mit verschiedenen Rollen. Und zwar ein Stück nach einer Novelle von Tolstoi. Diese Geschichte heißt Der Schuster Martin. Vielleicht kennen Sie die auch ein bisschen noch. Der Schuster Martin, da geht es um Folgendes. Ich habe selbst früher den Schuster Martin auch mal gespielt hier in Holsterhausen im Altenkreis. Der Schuster Martin, ein frommer Mann, hat einen Traum. In diesem Traum begegnet ihm der Herr Christus. Und der Herr Christus sagt ihm, heute werde ich noch zu dir kommen. Heute werde ich dich besuchen. Und da wartet er natürlich den ganzen Tag auf den Herrn Christus. Und was passiert? Da kommen einige arme, kranke, behinderte Leute bei ihm vorbei. Und so gut es kann, hilft er ihnen auch allen. Und Sie können sich das denken. Am Abend erscheint ihm der Herr Christus wieder im Traum und er sagt, wo bist du denn geblieben heute? Da sagt er, ich habe dich doch besucht. In all den Menschen, das war ich, Schuster Martin. Das war ich in der kranken Frau oder ich weiß, es war eine Frau mit Äpfeln oder ich weiß nicht mehr so genau. Aber das war ich, ist immer seine Rede. Christus identifiziert sich mit diesen Geringsten. Das ist im Grunde auf diese Rede Jesu hin geschrieben worden, diese Geschichte. Oder denken Sie an die Geschichte von St. Martin. Das ist nichts anderes. Oder das werden vielleicht wenige von Ihnen kennen, um die fromme Elisabeth von Thüringen ranken sich auch sehr viele Legenden. Eine fromme Frau, verheiratet mit Ludwig, dem Fürsten. Und in einer Geschichte pflegt sie einen aussätzigen Mann und legt ihn dann in ihr Ehebett. Und der Mann ist erst sauer und erkennt aber dann auch in diesem aussätzigen Mann den gekreuzigten Christus. Also immer diese Parallele, was ihr getan habt, einem diesen Geringsten, das habt ihr mir getan. Christus erscheint in diesen Nächsten, in diesen schwachen Nächsten. Die Würde der Opfer, die Würde des Nächsten. Noch vor wenigen Tagen, haben Sie vielleicht auch gelesen, gab es ja eine große Untersuchung zur Religiosität der Deutschen mit ziemlich miesen Ergebnissen. Aber ein Aspekt darin war, dass Menschen, nicht nur die Christen, auch die gar nicht einer Kirche angehörigen, dass Menschen von der Kirche und damit ja auch von den Christen erwarten, dass sie sich um die Schwachen kümmern. Ganz besonders um Menschen in der Krise. Offensichtlich erwartet Jesus das auch von uns, von der Kirche. Das war der erste Punkt, die Würde des Nächsten, das Sakrament des Nächsten, die Würde der Opfer. Der zweite Punkt, den habe ich genannt, die Zweifel der Gerechten. Und da wird es eher seelsorgerlich in diesem zweiten Punkt. Wo sehen wir uns denn in dieser Rede? Wo sehen Sie sich denn in dieser Rede? Auf der linken oder auf der rechten Seite? Bei den Schafen oder bei den Böcken? Ich meine diese Frage wirklich ernst. Und ich glaube auch, dass viele Menschen sich die durchaus stellen. Ich möchte dabei zunächst einmal aus einem Gespräch mit einer Muslima zitieren, das habe ich in einer Zeitschrift der Liebenzeller Mission gelesen. Wir schweben ein bisschen in der Luft, antwortet sie. An manchen Tagen sind wir gut und gehören zu Allah. An anderen Tagen tun wir Schlechtes und gehören dem Teufel. Keiner weiß, wie schlimm die Strafe am Ende ist, die Allah über uns ergehen lässt. Aber wir hoffen alle, dass es irgendwie ausreicht, was wir tun, und dass er uns gnädig ist. Das hilft uns immer wieder, das Leben zu genießen. Soweit diese Muslima. Aber müssen wir nicht angesichts dieser Rede Jesu uns nicht fragen, ob wir genauso dran sind als Christen? Wir hängen so ein bisschen in der Luft, hat sie gesagt. Mal sind wir gut, mal sind wir schlecht. Ist hier in dieser Rede nicht auch der Buchhalter Christus am Werk, der die guten und die unterlassenen Taten auf eine Waage legt und dann links und rechts und ja, mit dem bekannten Ergebnis und dann über Himmel und Hölle entscheidet? Wir sollten das vielleicht nicht zu schnell abtun. Ich erinnere mich an eine Beerdigung, das ist ein paar Jahre her. Da habe ich eine alte Frau beerdigt, von der mir die Kinder erzählt haben, dass sie eine sehr gläubige Frau war, aber doch immer wieder gezweifelt hat, ob sie denn gut genug wäre. Also die hatte keine sogenannte Heilsgewissheit. Immer wieder gefragt hat, wird Gott mich denn aufnehmen in sein Reich? Habe ich genug getan? Und so weiter und so fort. Also das gibt es durchaus, Zweifel von gläubigen Christen, bin ich denn gut genug? Und mal ehrlich, fallen uns nicht allen die vielen Menschen ein, denen wir zu wenig oder gar nicht geholfen haben? Kranke, Behinderte, wie auch immer, denken Sie an die Beispiele aus der Geschichte, obwohl wir es hätten können. Und kennen wir nicht alle die Entschuldigung, keine Zeit oder ich habe Besseres zu tun oder ich muss auch mal an mich denken, wie auch immer? Das sind ja Fragen. Ich kann mir eigentlich schlechterdings keinen Christen, keine Christin vorstellen, die nicht ab und zu ein schlechtes Gewissen plagt angesichts solch einer Rede Jesu an der einen oder anderen Stelle. Wie werde ich dastehen vor dem Richter Christus? Die Aussage, ich bin schon gut genug, sage ich Ihnen ehrlich, die habe ich nie verstanden. Die habe ich wirklich nie verstanden. Auf der anderen Seite hatte ich eine Bekannte, die hat ihre demenzkranke Mutter aufopferungsvoll gepflegt, bis hin an den eigenen Nervenzusammenbruch. Besonders nachts immer im Einsatz, also wirklich aufopferungsvoll. Wenn man dieser Tochter vorgeworfen hätte, sie hätte sich ja nicht genug um Flüchtlinge und Behinderte und Arme gekümmert, das wäre ja eine bodenlose Frechheit gewesen. Und von diesen Christen, das glaube ich auch, gibt es eine ganze Menge, die so still, so ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit ungeheuer viel Gutes tun. Wie stehen sie da vor dem Richterstuhl Christi? Werden vielleicht die sich auch fragen, bin ich denn gut genug? Gehe ich nach rechts oder links? Und noch eine Frage zu diesem Punkt, das müssen wir ja auch ehrlich sagen. Werden hier nicht die Opfer, also die Nächsten, Jesus spricht ja hier nicht von Opfern, er spricht ja vom Nächsten, werden sie nicht ein bisschen glorifiziert? Sind die Kranken und die Fremden und die Armen nicht manchmal auch gleichzeitig Täter? Da können wir doch auch viele Geschichten erzählen, oder? Wie viele kranke Tyrannen gibt es? Wie viele Fremde begehen Straftaten? Und. Wer ist schon nur Opfer? Sind wir nicht irgendwie beides, alle beides? Manchmal Opfer, manchmal Täter? Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, so lautete ja der Wochenspruch. Ich komme aber jetzt zu Punkt 3, dem Entscheidenden. Und der heißt ganz einfach, der Richter ist auch der Heiland. Der Richter ist auch der Heiland. Der Weltenrichter Christus ist auch der vergebende Heiland. Im Matthäusevangelium, das kommt ja, diese Rede Jesu steht ja im Matthäusevangelium, steht vor dieser Rede, stehen die ganzen Kapitel der Geschichte Jesu mit all dem, was er getan hat, wo er geheilt hat, wo er geholfen hat, wo er vergeben hat, wo er ermahnt hat, wo der Heiland Christus sehr deutlich wurde. Das sind ja die ganzen Kapitel vorher. Und dann kommt diese Geschichte von der Rede vom Weltgericht. Und was folgt, ist ja die Geschichte von Kreuz und Auferstehung. Diese Rede steht mitten dazwischen. Und so müssen wir sie auch sehen. Und wenn wir sie nicht so sehen, können wir sie nicht verstehen. Sonst bleibt es eine Angst- und Drohrede, die sie nicht sein will. Ich habe diesen Zusammenhang vor ein paar Wochen noch einmal sehr schön vor Augen geführt bekommen. Da habe ich an einer Führung teilgenommen in Freiburg, in dem großen Freiburger Münster. Und da hat die Führerin uns auf zwei Kirchenfenster im vorderen Teil der Kirche hingewiesen, von der allerdings nur noch eins jetzt auch existierte. Aber von dem anderen wusste man, was dargestellt war. Und sie hat jetzt auf der rechten Seite, das rechte Kirchenfenster, da war die Schöpfung dargestellt. So wie Gott sich diese Schöpfung vorgestellt hat, die gute Schöpfung. Und auf der linken Seite waren abgebildet die guten Werke. So wie Gott sich die Menschen heute vorstellt, so wie sie in dem Predigttext stehen, die guten Werke. Die gute Schöpfung, so stellt Gott sich die Welt vor, und links die guten Werke, so stellt er sich auch die Menschen vor. Und in der Mitte ist das Kreuz, in der Mitte der Kirche ist das Kreuz. Und das ist das Entscheidende. Zwischen Schöpfung und guten Werken steht der gekreuzigte Christus. Und nur wer sich von ihm laben lässt und heilen lässt und vergeben lässt, der hat das verstanden. Wer an den guten Werken immer wieder scheitert, der kann auch immer wieder gehen zurück in die Mitte, zum Kreuz und dann wieder los auf die linke Seite zu den guten Werken. Aber wenn man das Kreuz wegnimmt aus der Mitte, dann ist alles verloren. Sehen Sie, wenn wir diesen Zusammenhang nicht sehen, dass der Weltenrichter auch der Heiland ist, der uns vergibt, wie können wir uns dann auf sein Kommen freuen? Wir glauben nicht an unsere Frömmigkeit, wir glauben an seine Barmherzigkeit. Sonst wird alles eine immerwährende Überforderung und Frustration. Vom Kreuz her kommend, aber wollen und sollen wir die guten Werke ja dann auch tun. Das Kreuz ist kein Ruhekissen. Das Kreuz ist der Punkt, von wo aus wir losgehen können zu den guten Werken. Und da werden dann der Schuster Martin und der heilige St. Martin und all die anderen Menschen in der Nähe und in der Ferne zu guten Vorbildern für uns, denen wir nacheifern können. Da wird, so habe ich das einmal gelesen, aus der Angst, die diese Geschichte ja atmen könnte, aus der Angst eine heilige Unruhe, eine gute Unruhe. Kein Ruhekissen, sondern eine gute Unruhe. Und da gestaltet der eine im Sinne Jesu die Politik mit und geht an gegen Gewalt und Krieg. Und die andere arbeitet bei der Tafel mit und wieder jemand anders im Besuchsdienst der Gemeinde oder in der ach so besonders wichtigen Jugendarbeit oder kümmert sich um eine kranke Person in der Familie. Da sind ja der Freiheit und der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Da ist ja so, so vieles möglich. Aber alles ohne Angst vor dem Gericht. Denn der Richter ist ja auch der Heiland. Die alte Dame übrigens, von der ich vorhin sprach und die sich immer wieder fragte, bin ich denn gut genug? Sie ist im Frieden mit Christus eingeschlafen und das durfte sie auch. Zuletzt, einen sehr schönen Bogen spannen übrigens auch diese drei letzten Sonntage des Kirchenjahres. Wir sind ja heute im vorletzten. In der letzten Woche ging es um das persönliche Heil. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, hieß es da. und Gott ist hier, der gerecht macht. Das war ein Text von Römerbrief am letzten Sonntag. Heute geht es um die guten Werke, die daraus folgen. Und am nächsten Sonntag freuen wir uns auf die Ewigkeit. Und so, liebe Schwestern und Brüder, lässt es sich leben und sterben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.